Hallo, mein Name ist Holger Pötsch. Ich bin Professor der Medienwissenschaften an UiT, der Arktischen Universität Norwegens. Es wird ja im Moment viel darüber diskutiert, dass der Meinungskorridor in Deutschland immer enger wird. Vielleicht deutet das darauf hin, dass man mehr Vielfalt braucht. Deshalb denke ich, es ist sehr gut, was man Radios hat, wie Radio Lora, die unabhängige Journalistik betreiben, Leute zu Wort kommen lassen, die vielleicht sonst nicht zu Wort kommen können und gleichzeitig ein redaktionelles Bearbeiten der Inhalte sichert. Es geht also nicht darum, alle alles sagen zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass mehr Leute, die was zu sagen haben, auch zu Wort kommen. Und deshalb unterstütze ich das Projekt Radio Lora und fordere alle zum Einschalten auf.
Radio Lora, euer freies Radio auf UKW 92.4, auf DAB Plus und selbstverständlich im Livestream auf lora924.de.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Haben, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Hallo beisammen, hier ist euer Ulrich Seibert, Diplomkaufmann und Autor. Ihr seid in der Diktatur des Monetariats und wir werfen heute noch einmal einen Blick auf das Wesen des Neoliberalismus oder das Unwesen, das ja Triebe wäre denn eine Person. Der Impuls dafür ist gar nicht mal so sehr von mir ausgegangen, sondern vielmehr von einem meiner Studiogäste, nämlich von Professor Dr. Walter Oetsch, der der Gast da in der Sendung über die Vernetzung neoliberaler Akteure und die Mont Pelerin Society war. Und das Wort Gaststar kann man durchaus wörtlich nehmen, denn Herr Professor Oetsch ist in der Tat eines der Urgesteine der Neoliberalismuskritik im deutschsprachigen Raum. Schon damals habe ich es etwas schade gefunden, angesichts einer solchen Vita und eines derartigen Wissens- und Erfahrungsschatzes nur dieses kleine Thema Vernetzung zu behandeln, zumal von ihm in den Vorbesprechungen so viele interessante Impulse über das Thema Neoliberalismus kamen, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Diese Sendung läuft also quasi außerhalb der Reihe und passt doch an dieser Stelle wie die berühmte Faust aufs Auge. Wir haben in den ersten drei Teilen der Sendereihe folgende große Themenkomplexe behandelt. Was ist eigentlich gemeint, wenn gemeinhin von Neoliberalismus die Rede ist? Wie ist er von wem definiert worden? Was ist sein Kern? Zweitens, welche Auswirkungen hat die Durchsetzung des Neoliberalismus national und international? Drittens, wer sind die Akteure des Neoliberalismus, also wer steht hinter dem System und zwar nicht als Mitläufer oder Profiteur, sondern als jemand, der das neoliberale System ganz gezielt propagiert und etabliert. Viertens, mittels welcher Taktiken haben neoliberale Akteure es geschafft, dieses Wirtschaftssystem in einem demokratisch ausgerichteten System gegen die Interessen einer breiten Mehrheit, sogar mit Unterstützung eben dieser Mehrheit, alternativlos zu machen. Und bevor wir ab der kommenden Sendung, so alles läuft wie geplant, mit Teil 5 beginnen, in dem es um Perspektiven, Auswege und alternative Visionen gehen soll, heute, wie gesagt, noch einmal ein Fazit im weiteren Sinne, wobei wir nicht zusammenfassen, was wir bisher zusammengetragen haben. Das wäre eine erneute Verschwendung der Kapazitäten von Herrn Professor Oetsch. Vielmehr möchten wir ein paar neue Aspekte bringen und aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zwei Fragen betrachten. Erstens, das Verhältnis zwischen Wirtschaftswissenschaften und dem Neoliberalismus chilenischer Prägung und zweitens, das Verhältnis zwischen Politik und Neoliberalismus. Ja, ich gebe es zu, im ersten Moment hört sich das ein bisschen dröge an, wenn zwei alte weiße Herren in eine theoretische Diskussion einsteigen, aber erstens wird es wohl nur am Rande theoretisch. Theorie ist halt nochmal ein unverzichtbarer Teil von Wissenschaft. Und zweitens ist das Thema durchaus brandaktuell, denn Neoliberalismus ist zwar in Anführungsstrichen nur ein Wirtschaftssystem, aber es hat gewaltige Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Umfeld und natürlich ganz besonders auf die Politik, nationale wie internationale. Nur wer die Hintergründe und die einschlägige Geschichte versteht, kann wahrscheinlich ermessen, was in Deutschland, aber auch der gesamten westlichen Welt vor sich geht. Und angesichts des deutlichen Rechtsrucks bei der Europawahl im Juni diesen Jahres liegt im Verständnis der Gegenwart womöglich auch der Schlüssel für die Zukunft. Unheilvolle Worte, ja. Aber die Menschheit ist in der Tat die einzige Spezies auf dem Planeten, die in der Lage ist, sich mittels eines Fingerschnippens selbst auszulöschen. Und nicht wenige Leute, zumal in der Politik, haben den Mittelfinger bereits erhoben und halten den Daumen in Bereitschaft.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Und los geht's in der Diktatur des Monetariats auf der Suche nach dem Kern des Neoliberalismus. Heute ist zum zweiten Mal dabei Herr Professor Dr. Walter Oetsch. Herzlich willkommen bei Radio Lora.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, nachdem wir es in der letzten Sendung ja vom Juni 2024 ja bereits vorgestellt haben und unsere HörerInnen, die ja jederzeit, wenn auch in der Podcast-Version ohne Musik nachhören können, möchte ich heute zum Einstieg eher nach Ihren Forschungsprojekten fragen. Sie sind ja nicht nur Volkswirt, sondern darüber hinaus auch interdisziplinär unterwegs, ganz besonders in Fragen von Kultur- und Kommunikationswissenschaften. Welche Fragen haben da im Mittelpunkt Ihres Interesses gestanden in Ihrem weitläufigen Forschungsleben?
Mein Hauptinteresse liegt in der Kulturgeschichte des Denkens über die Wirtschaft. Ich mache hier Vorlesungen an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und ich beginne hier mit dem Weltbild des Mittelalters. Das heißt, es gibt hier ein Konzept des Weltbildes, das wird erklärt und es wird erklärt, wie dann das Denken über die Wirtschaft mit diesem Weltbild und mit dem Wandel von Weltbildern kompatibel ist. Es ist der Versuch, eine neue Art von Theoriegeschichte der letzten 1000 Jahre zu erzählen. Und der Neoliberalismus, über den wir dann heute sprechen werden, ist dann quasi die letzte Phase in dieser langen Geschichte. Mhm. In dieser Geschichte spielt der Begriff Bild eine Rolle. Das heißt, es ist tatsächlich eine Idee, dass es um Bilder geht, dass es um bildhafte Vorstellungen geht. Mhm. Und ich denke, das ist sozusagen der Kern meines Denkens. Und das habe ich jetzt auf verschiedenen Feldern, auch auf der politischen auf der politischen Ökonomie, auf der politischen Kommunikation, auf meiner Deutung des Neoliberalismus und das, was ich auch auf einer praktischen Ebene mache. Ich bin Coach und Trainer.
Mhm. Darf ich kurz nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe? Also es heißt ja immer, dass ein Fisch keinen Begriff davon hat, was Wasser ist. Und Sie sind jetzt quasi der Fisch, der versucht, das Wasser zu definieren. Habe ich das richtig verstanden?
In einer gewissen Weise ist das richtig. Und die großen Selbstverständlichkeiten, in denen wir drinnen sind, sind oft sehr schwierig zu verstehen. Auf der anderen Seite erlebe ich so im Unterricht, dass wenn dieses grundlegende Verständnis geformt wird, dass es bei den Studenten dann wirklich ein Aha-Erlebnis gibt und sagt, aha, jetzt verstehe ich sozusagen bestimmte Art von Vorgängen.
Sie haben sich ja auch viel mit Populismus, also mit politischer Theorie beschäftigt und nicht nur mit der Theorie, auch der Praxis. Sie haben beispielsweise ein Buch geschrieben, also mehrere Bücher in dem Zusammenhang, beispielsweise Populismus für Anfänger, Anleitung zur Volksverführung. Zählt Herr Orban oder Herr Erdogan zu Ihren Kunden, Lesern?
In einer gewissen Weise, ja. In diesem Buch haben wir das ganze Spektrum von Rechtspopulisten, von Trump bis Erdogan. Mhm.
Und auch die FPÖ, den Herrn Haider, den wir aber vielleicht heute nicht mehr so viele Leute kennen. Das ist schon Zeit her, oder?
Den Herrn Haider begleite ich schon sehr lange. Er ist jetzt gestorben, er war gleich alt wie ich. Und das war sozusagen ein interessantes Forschungsobjekt von einer Person, die ähnliche Hintergründe hat. Er hat auch an der Universität gestartet. Er war ein sehr intelligenter Mensch. Er hätte auch eine Universitätskarriere machen können und hat dann in einer gewissen Weise den Beruf des politischen Schauspielers gewählt.
Aber eine ihrer zentralen Forschungsprojekte war ja eine Reihe, eine Studienreihe, kritische Studien zum Markt und Gesellschaft, wenn ich nicht irre, oder?
Ja, das ist keine Studienreihe, das ist eine Reihe von Büchern und von Herausgeberbüchern. Und das meiste sind Herausgeberbücher. Es gibt auch einige 4, 5 Bücher von mir, die ich selbst geschrieben habe.
Ich würde in dieser Sendung gerne, so wie angekündigt, auf 2 Verhältnisse zum Neoliberalismus eingehen, und zwar erst einmal zu den Wirtschaftswissenschaften. Ursprünglich war Neoliberalismus ja, wenn ich das so richtig sehe, ein eher weiter Begriff für verschiedene Spielarten eines neuen Liberalismus, unter dem sowohl das Modell des Keynesianismus, aber auch die Neoklassik eines Friedrich August von Hayek subsumiert worden ist. Erst gegen Ende des Jahres 1973 kommunizierten schließlich in Opposition zu Pinochet stehende chilenische Wirtschaftswissenschaften das Neue, in einem Feldversuch von Milton Friedman, also einem der Väter der neoklassischen Theorie, entstandene System als Neoliberalismo. Und ich denke, dass diese Begriffseingrenzung, Einengung überwiegend gemeint ist, wenn wir heute von Neoliberalismus sprechen. Als ich für das Buch Die Diktatur des Monetariats recherchiert habe, habe ich versucht herauszufinden, ob sich da in der Zwischenzeit, ich meine, seit 1973 sind immerhin 50 Jahre ins Land gegangen, eine neoliberale Theorie herausgebildet hat, die den Monetarismus, also die neoklassische Lehre von Milton Friedman, mit der neoliberalen Praxis in Einklang zu bringen versucht. Aber ich bin krachend gescheitert. Also ich habe nichts dergleichen zu finden versucht, vermocht. Also Frage an Sie, den Experten, gibt es denn mittlerweile eine Theorie des Neoliberalismus?
Ich denke, das ist eine sehr berechtigte und kluge Frage. Zuerst muss man konstatieren, dass der Begriff Neoliberalismus in einer ungeheuren Vielfalt verwendet wird. Man beschreibt ihn als Ideologie, als Projekt der Umgestaltung der Gesellschaft, als ein Konzept für Wirtschaftspolitik. Es gibt auch das Reden von der neoliberalen Gesellschaft, das heißt, eine Gesellschaftsformation wird beschrieben. Es gibt auch zum Beispiel das Reden von einem neoliberalen Selbst, das heißt, dass sozusagen in der Formung der Identität gewisse Merkmale eingeflossen sind und dass das sozusagen ein neues kulturelles Phänomen ist. Sie stellen die Frage auf der Ebene der Theorie. Und man könnte zum Beispiel die Frage praktisch so deuten, was ist das Gemeinsame dieser verschiedenen Theorien in der Mont-Pelerin Society? Und wenn wir anschauen auf der theoretischen Ebene, welche Art von Theorieansätzen sind sehr vereinigt, ja, dann hat man eine ungeheure Vielfalt. Da gibt es den Monetarismus, da gibt es Humankapitaltheorie, Public Choice, Reaganomics, makroökonomische Ansätze, Modern Finance Theory. Das heißt, wir haben hier ungefähr ein gutes Dutzend verschiedenster Theorien. Und jetzt könnte man die Frage stellen, okay, wenn es auf der theoretischen Ebene keine Gemeinsamkeit gibt, was ist sozusagen das Bindeglied? Was ist das Bindeglied auch in einem ideologischen, in einem kognitiven Sinn? Und diese Frage könnten wir jetzt auf 2 Ebenen beschreiben. Die eine Ebene ist, und das ist eigentlich die gängige, ist zu sagen, es geht hier um Leitlinien, die bestimmten Prinzipien folgen. Und dann haben wir halt was es sieht, zum Beispiel solche Prinzipien wie individuelle Freiheit, freies Unternehmertum, effiziente Konkurrenzordnung, Redefinierung der Rolle des Staates und so weiter. Und ein konkretes Beispiel für die sogenannten Washington-Institute, Weltbank, IWF, WTO, ist der sogenannte Washington-Konsens, der 1989 formuliert wird. Und hier wird neoliberal definiert anhand von 10 gestaltenden Prinzipien, die diese großen Weltorganisationen machen und mit der sie dann in den 80er Jahren durch die sogenannten Strukturanpassungsprogramme ungefähr in, weiß es nicht, 170 Ländern der Welt neoliberale Programme in Anführungszeichen eingeführt haben.
Und wer hat das genau definiert?
Williamson hat den Washington-Konsens anhand von 10 Punkten definiert. Zum Beispiel sind da so Punkte wie drinnen öffentliche Haushaltsdisziplin, Das heißt, die öffentliche Kreditaufnahme soll beschränkt werden, die Staatsausgaben sollen reduziert werden, die Beschäftigung in den Staatsbetrieben sollen reduziert werden, es soll eine Steuerreform geben mit niedrigen Grenzsteuersätzen und so weiter. Das sind 10 Punkte und er behauptet, dass das das implizite Programm ist der großen Institutionen, die für die armen Länder, für die nicht industrialisierten Länder, für die Kreditvergabe zentral waren in den 1980er Jahren. Das heißt, man könnte sagen, mit diesen Programmen sind vielleicht 150 oder 170 Länder auf der Welt in dieses neoliberale Fahrwasser gedrängt worden.
Das ist ziemlich heftig. Aber das war jetzt ja nicht so direkt die Frage, sondern die Frage ist ja, mein Politiker müssen sich ja quasi immer an der Wissenschaft orientieren, wenn sie Politik machen. Und das gilt natürlich auch für Wirtschaftspolitik. Und woran orientiert man sich denn, wenn es keine Theorie gibt?
Das kann man jetzt sozusagen mit bestimmten Theorien kompatibel machen. Das heißt, meine Deutung ist ja die, und ich weiß nicht, wann wir dann vielleicht über das sprechen können, zu sagen, es gibt hier auf einer tiefer liegenden Ebene eine Gemeinsamkeit. Und das ist meine Deutung. Und diese Gemeinsamkeit ist der Begriff der Markt in einer ganz, ganz spezifischen Bedeutung. Das heißt, mein Versuch ist, den Neoliberalismus zu definieren, nicht auf der theoretischen oder auf der paradigmatischen Ebene, weil hier gibt es eine ungeheure Vielfalt. Und da haben Sie vollkommen recht, in dieser Vielfalt kann ich nicht, gibt es sozusagen nicht die neoliberale Theorie. Sondern, und das hat vielleicht sogar den Erfolg ausgemacht, dass auf einer tieferen Ebene es ein Konzept gibt von dem Markt in der Einzahl oder den Märkten in einer ganz, ganz spezifischen Bedeutung, die es früher zum Beispiel im 18. oder im 19. Jahrhundert überhaupt nicht gegeben hat. Und das mache ich relativ ausführlich in meinem Buch Mythos Markt, Mythos Neoklassik.
Andererseits ist die unsichtbare Hand des Marktes ja ein Begriff, der auf Adam Smith selbst zurückgeht, obwohl ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin, ob der diese unsichtbare Hand bei ihm überhaupt den Stellenwert hat, den hier liberale und konservative Politiker heute gern einräumen.
Das ist eine Vereinnahmung von Adam Smith, die, wenn man Adam Smith gelesen hat, man entschieden zurückweisen muss. Die unsichtbare Hand gibt es bei Adam Smith in anderen Bedeutungen. Und die Deutung, die jetzt sozusagen die gängige Deutung ist, kommt zum Beispiel in die Lehrbücher der Ökonomie erst in den 1980er Jahren. Vorher gibt es das nicht. Und Smith hat ganz dezidiert kein Konzept des Marktes in Anführungszeichen gehabt, der zum Beispiel mit den wirtschaftspolitischen Implikationen des Neoliberalismus konform geht. Er hat ein vollkommen anderes Staatskonzept gehabt.
Was versteht man denn dann in diesem Zusammenhang unter Markt? Also nach neoliberaler Auffassung.
Der Markt ist ein Begriff, den Mises und Hayek, das sind die zwei wichtigsten Theoretiker in der österreichischen Schule der Nationalökonomie, konzipiert haben. Das ist der Versuch, ja, die alte marktradikale, so könnte man sagen, Theorie des Manchester-Liberalismus, die es gescheitert gilt, zu revidieren. Hier wird ein Begriff gegeben von einem Markt, der gleichzeitig so eine innere Aktivität hat, der etwas macht, der etwas tut, dem wir uns unterwerfen, der uns beurteilt, ob wir sozusagen erfolgreich sind, ob wir nicht erfolgreich sind. Und das ist ein vollkommen neue Art der Theoriekonzeption, die es vorher nicht gegeben hat. Ich habe das im Mythosmarkt relativ ausführlich gemacht. Ich habe das bei Mises extrahiert und bei Hayek nachgewiesen anhand von 50 Merkmalen. Das ist sehr, sehr, und das ist jetzt meine Deutung von Marktfundamentalismus. Wenn diese 50 Merkmale vorliegen, dann könnte man unter neoliberal in Anführungszeichen sprechen. Und jetzt könnte man dann bestimmte Arten von Rätsel klären. Ist zum Beispiel, was an der Neoklassik ist neoliberal und was an der Neoklassik ist nicht neoliberal. Oder auch, man kann ganz genau klären, gibt es bestimmte Denker, die in bestimmten Phasen ihres Denkens neoliberal sind oder nicht neoliberal sind. Da gibt es ja auch interessante Geschichten, wenn man sich einzelne Personen im Detail in ihrer Lebensgeschichte ansieht.
Aber ich lücke ja gern mal wieder den Stachel. Führt denn gerade Marktfundamentalismus im Endeffekt nicht paradoxerweise zur Auflösung des Marktes, weil ja quasi das Ergebnis ist, dass immer mehr Oligopole und Monopole beinahe alle Branchen beherrschen? Und wir sind uns da sicher einig als wirtschaftswissenschaftlich, also Sie mehr als ich, gebildete Menschen, dass genau diese Erscheinungsformen quasi Imperfektionen eines Marktes zu sehen sind.
Das ist in einer gewissen Weise richtig. Also auf einer ganz übergeordneten Ebene könnte man sagen, der Neoliberalismus ist das Programm der eigenen Selbstaufhebung. Und das könnte man zeigen an bestimmten Widersprüchen. Eine wichtige Sache ist zum Beispiel, dass der Marktbegriff, der hier etabliert wird, kontextlos und ohne Grenzen definiert wird. Er hat keine Grenze in Bezug auf die Gesellschaft. Das ist der Markt. Der Markt subsumiert das, was man früher Gesellschaft und Wirtschaft genannt hat, im Begriff der Ordnung. Und er hat, und das ist ganz entscheidend für die heutige Debatte, er hat keine Grenze in Bezug auf die Natur. Der Markt wird kontextlos und grenzenlos definiert. Das ist die wichtigste Organisationsform. Und in dieser Definition ist das die Denkvorlage erstens zur Zerstörung der Gesellschaft, und zweitens zur Zerstörung der Natur. Und das könnte man natürlich jetzt übergeordnet beschreiben. Das ist das Programm der eigenen Selbstaufhebung.
Aber was Sie da sagen, bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass kein Wirtschaftssystem weniger legitimiert ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Neoliberalismus.
Das ist richtig, ja. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird hier beschrieben, indem sich Menschen als Individuen nur auf dem Markt orientieren. Das ist bei Mises und bei Hayek, der wichtigste Denker ist Hayek, ja, ganz klar beschrieben. Der Markt ist die wichtigste Organisationsform. Dieser Organisationsform sollen wir alles unterwerfen. Und das ist auch das Programm für die Ökonomisierung der Gesellschaft. Wir leben in einer neoliberalen Gesellschaft, in der das Konzept des Marktes in ungeheuer viele Bereiche eingedrungen hat. Überall gibt es Vorgaben, betriebswirtschaftliche Vorgaben, dann auch die Ethiken in bestimmten Bereichen verändert hat. Und gleichzeitig wird dieser Begriff von Ökonomen, Ökonominnen vorangetrieben, die kein Konzept haben, über ihr eigenes Denken nachzudenken. Das heißt, sie machen besinnungslos etwas, treiben sie einen Prozess voran, den sie selbst gar nicht beschreiben und reflektieren können. Und es kann nur so gehen, in dieser Art von Widersprüchlichkeit.
Entstehen doch alle Kriege um des Geldes Besitz. Platon.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Unter lora92.4.de.
Und hier ist wieder Ulrich Seibert zusammen mit Professor Dr. Walter Oetsch. Dies ist die Diktatur des Monetariats und wir beschäftigen uns mit dem etwas merkwürdigen Verhältnis zwischen Neoliberalismus und den Wirtschaftswissenschaften einerseits, das war bis soeben das Thema, und kommen jetzt zu dem, finde ich, eigentlich spannenderen Verhältnis zwischen Neoliberalismus und der Politik. Wie ist es, Herr Professor Oetsch, mal ganz allgemein gefragt, steckt hinter wirtschaftswissenschaftlichen Modellen eigentlich per se ein Politikkonzept, sei es jetzt explizit oder auch nur implizit, beispielsweise in den Annahmen zu ökonomischen Verhalten von Menschen, die die Basis für solche Modelle darstellen?
Die klassische politische Ökonomie war immer eine Ökonomie, die mit einem politischen Anspruch aufgetreten ist. In der Neoklassik wird das praktiziert, aber verneint. Und im Neoliberalismus, wie er gekommen ist, war das immer ein ganz klarer gesellschaftlicher und wirtschaftspolitischer und politischer Anspruch. Und im Neoliberalismus mit dem Marktkonzept, ja, dass sich selbst keine Grenzen gibt, wird schon eine Grenze gesetzt, und zwar so, zu etwas, was das logische Gegenteil ist. Wenn man zum Beispiel die Frage, wollte mehr Markt oder wollte mehr Staat, ernst nehmen, dann sehen wir das Prinzip. Dem Markt, das Organisationsprinzip, wird ein Gegenteil gegenübergestellt. Und jetzt kann man zeigen, dass das jetzt mit einem binären Code belegt wird. Zum Beispiel der Markt ist immer effizient, der Nichtmarkt, zum Beispiel der Staat, ist immer nicht effizient. Hier ist der Hort der Freiheit, da drüben ist der Hort des Zwanges und so weiter. Man kann lange Listen machen, und in dieser Negation wird das Konzept, und das denke ich, das ist mein Punkt, und das ist eigentlich noch wenig bekannt, einer zweigeteilten Welt entworfen, die als solche überhaupt nicht sagbar oder empirisch identifizierbar ist. Das heißt, der Begriff der Markt ist tatsächlich ein Mythos. Wir können zum Beispiel, wenn wir die Lehrbücher der Ökonomie oder wenn wir uns ökonomische Theorien ansehen, in dem es das Konzept des Marktes gibt, überhaupt gar nicht sagen, auf was bezieht es sich, was ist das empirische Substrat. Ist als Markt gemeint ein konkreter Markt, wie zum Beispiel der Radiomarkt? Ist eine bestimmte Region gemeint? Ist die gesamte Wirtschaft gemeint? Ist die globale Wirtschaft gemeint? Und so weiter. Man hüpft die ganze Zeit in einem ungeheuren Verwirrspiel hin und her, und gleichzeitig tut man so, als ob es ihn geben würde. Und gleichzeitig ist das Ganze ein normatives Programm und gleichzeitig ist ein utopisches Programm. Das heißt, in dem Denken, und das kann man ja zum Beispiel in der FDP wirklich gut studieren, heißt es, immer wenn Probleme auftauchen in der Gesellschaft, ist das der Nichtmarkt. Der Markt ist für alles Gute verantwortlich. Die Probleme werden dem Nichtmarkt zugeschrieben, dem Staat, den ausufernden Sozialansprüchen, und die Abhilfe ist immer, ganz egal, was empirisch vorliegt, ja, immer noch mehr Markt. Und das ist in dem Sinn noch mehr als eine Ideologie, es ist ein Mythos, der überhaupt die Vorstellung, dass das Grundkonzept empirisch nachweisbar ist, der auf das verzichtet hat. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es ist ein Mythos. Es ist letztlich ein vorwissenschaftlicher Begriff. Und dieser vorwissenschaftliche Begriff hat die Gesellschaft in einer ungeheuren tiefen Weise durchdrungen, dass es ganz, ganz schwierig ist, ja, so wie der Fisch, aus dem Wasser zu treten und sagen, das ist der Hauptbegriff, das hier wird hier gespielt. Über diesen Begriff müssen wir reflektieren, damit wir, wenn wir zum Beispiel die ökologische Frage lösen wollen, in eine andere Denkweise, in andere Handlungspraktiken kommen.
Aber diese Dualität kommt doch nicht aus dem Nichts. Wer hat sich denn die ausgedacht?
Das hat sich Mises ausgedacht. Und es gibt verschiedene, ich fange noch einmal an. Es gibt verschiedene Varianten. Die ursprüngliche Variante war von Ludwig Mises oder Ludwig von Mises. Dann Hayek hat verschiedenste Varianten entwickelt. Und die wichtigste Variante war dann sein Wissenskonzept. Er hat den Markt als eine Wissenssammelstelle definiert, in der sozusagen ein höheres Wissen vereint ist. Er hat das dann auch mit den Begriffen von überbewusstes Wissen kombiniert, und er hat dann ein Konzept entwickelt, und das ist das Wichtigste, wo die Denkkapazität eines kritischen Journalisten, die Denkkapazität eines kritischen Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin gegenübergestellt wird, dieser ungeheuren kognitiven Verarbeitungsprogramm des Marktes. Und das sagt er, wenn wir zum Beispiel jetzt, so wie wir das jetzt machen, über den Markt reflektieren, dann beschreibt Hayek in mehreren Büchern das sehr, sehr klar, das ist eine Anmaßung des Wissens. Das heißt, wir machen Wir verwenden unsere kognitiven Fähigkeiten, um etwas beurteilen zu können, was unser Verständnis übersteigt und was wir letztlich nicht mehr beurteilen könnten. Es ist der ungeheure Versuch, eine Utopie zu machen unter dem Anspruch, dass es keine andere Utopie daneben geben darf.
Jetzt ist es allerdings ein theoretischer Ansatz. Und wenn man sich den Neoliberalismus heute anschaut, sind die Auswirkungen sehr konkret, nämlich dass die Armen immer ärmer werden, dass die Mittelklasse immer weiter verschwindet und die Reichen immer reicher und immer superreicher werden. Und deswegen kommt natürlich unter Umständen, drängt sich die Frage auf, ob da nicht ein gewisse Interessen hinter dieser Theorie schon standen.
Na, beides. Ich muss sozusagen, wir haben jetzt nur über das Denksystem gesprochen und das Denksystem braucht sozusagen eine Trägerbasis. Es braucht Medien, es braucht Kanäle, dass das vermittelt wird und nur so kann es handlungswirksam sein. Und das ist natürlich so, das kann sich dann an gewisse Interessen von zum Beispiel sehr, sehr reichen Gruppen, von Finanzmanagern, von Leuten, die durch irgendwelche Zufälle sehr, sehr reich geworden sind, koppeln. Und in dem Sinn kann das dann auch ein Interessenträger sein. Es ist aber nicht, und das möchte ich auch betonen, auf die Interessensbasis reduzierbar, weil es viel umfassender ist.
Sie haben in unserer letzten gemeinsamen Sendung vom Juni darauf hingewiesen, dass die AfD eine Professorenpartei sei oder präziser gewesen sei. Denn hinter der Parteigründung durch Bernd Lucke, einem Wirtschaftswissenschaftler, unterstützt unter anderem von dem Industriellen wie Olaf Henkel, steckten ja ganz von vornherein ganz eindeutige neoliberale Interessen. Ist das denn in der heutigen AfD auch noch so?
In einer gewissen Weise. Das heißt, der Rechtspopulismus oder die Rechtsradikalen sind politisch definierbar, aber in der politischen Definition brauchen sie natürlich auch eine Art von Wirtschaftspolitik. Und wenn man sich die Programme und das Agieren in Parlamenten, zum Beispiel im Europäischen Parlament, im Detail ansieht, dann kommt man in mehr oder weniger immer wieder auf ein neoliberales Denken. Das heißt, in der Wirtschaftspolitik sind sie neoliberal und das wird jetzt dann mit dem Konzept sowas wie Heimatpartei in irgendeiner Weise gekoppelt. Und wenn wir jetzt einen Überblick machen wollten über die verschiedenen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Strömungen in Europa, dann sind die sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Elemente werden unterschiedlich gruppiert.
Ich frage mich allerdings dann, warum dann insbesondere diese Partei so viele Abgehängte aus zum Beispiel in den neuen Bundesländern jetzt anzieht. Ich meine, wenn man sich ansieht, was die Frau Meloni in Italien macht, also die hat ja erstmal Bürgergeld für alle gestrichen, die nicht arbeiten, außer sie sind wirklich nachgewiesen krank und können nicht arbeiten. Das ist eine durchaus, würde ich mal sagen, neoliberale Theorie, so wie Sie es gerade geschildert haben, aber andererseits, warum sind die Leute denn dann so begeistert davon? Gerade diejenigen, die eigentlich am schlimmsten drunter leiden.
Es ist gelungen, jetzt in einem hohen Maße auch in allgemeinen politischen Diskursen sozioökonomische Fragen als kulturelle Fragen zu redefinieren. Und hier geht sozusagen das Wichtigste im Rechtspopulismus oder das Wichtigste bei den Rechtsradikalen ist, diese Vorstellung, es gibt so etwas wie das Volk, eine Gemeinschaft der Wir, und das grenzt sich aggressiv ab gegenüber den anderen. Und die anderen können auch sowas wie in Anführungszeichen Sozialschmarotzer sein. Das können Leute auch sein, die arbeitslos sind, denen es sozioökonomisch nicht gut sind. Und genau in dieser Missachtung dieser Schicht kann sich dieses rechtsradikale Denken mit dem neoliberalen Denken ganz, ganz optimal koppeln und findet dann auch ein Interesse von reichen Finanzierern, die das fördern.
Wie ist es denn mit der FPÖ? Sie sind ja Österreicher. Ist es da ähnlich?
Die Denkschema, das sind sehr, sehr ähnlich. Und in Österreich waren wir ja die Ersten, die das in einem größeren Maßstab betrieben haben in Europa. Und die FPÖ war die erste Partei in Europa, die in der Regierungsverantwortung war im Jahre 2000.
Aber auch mit einem neoliberalen Kurs?
In einer gewissen Weise. Das heißt, es ist das Neoliberale ist sozusagen, sie haben im Grunde genommen überhaupt keine Vorstellung, wie Wirtschaft funktioniert. Und das Einfachste, was sie machen, ist, dass sie sich dann an neoliberalen Konzepten anhängen. Mhm. Aber es gibt nicht jetzt, oder zum Beispiel auch, okay, Punkt.
Mhm. Bei anderen rechtsextremen Parteien oder Rechtsaußenparteien, wie zum Beispiel den ehemaligen Front National in Frankreich, ist da, kann man da Ähnliches beobachten?
Das ist ähnlich, wobei in Frankreich ist der wohlfahrtsstaatliche Anteil viel stärker ausgeprägt als wie bei der AfD und auch bei der FPÖ.
Also jetzt ist natürlich die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ist Faschismus und Neoliberalismus, sind die beiden nur bestens zueinander kompatibel oder führt Neoliberalismus oder Marxisten würden vielleicht sagen Kapitalismus automatisch zu Faschismus?
Na, ideengeschichtlich sozusagen in dem Modell. Na, man kann überall sozusagen die historischen Wurzeln sehen. Man kann sagen, was weiß ich, dieses rechtspopulistische, dieses rechtsradikale Denken kommt letztlich aus dem 19. Jahrhundert, es kommt aus der Zwischenkriegszeit. Dafür gibt es ja viele historische Beispiele. Und gleichzeitig ist es natürlich wieder historisch ein neues Phänomen, auch mit neuen Zügen. Und genauso kann man sagen, der Neoliberalismus kommt letztlich, ja, er wird formuliert ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und hat dann eine ganz, ganz eigene Wende gemacht. Er ist zuerst gegen den Manchester-Liberalismus aufgetreten und hat dann hauptsächlich unter dem Einfluss der Chicago-Schule für Ökonomie, die dann ab den 70er Jahren die wichtigste ökonomische Schule wurde, ist er quasi wieder so etwas wie ein unregulierter Kapitalismus, wie ein Manchester-Liberalismus geworden. Das heißt, historisch ist er das ja immer ganz interessant, dass bestimmte Denkströmungen antreten, mit einem bestimmten Wollen, dass sich dann bestimmte soziale Wirklichkeiten, Machtwirklichkeiten, Interessen an das koppeln, das tradieren. Ja, weil wir haben ja jederzeit immer unterschiedliche Arten von Theorien, die sich durchsetzen können und das dann quasi sowas wie eine Art von Gegenteil wird. Ja.
Jetzt ist Neoliberalismus ja auch eine Strömung, die ausgrenzt. Also alles, was Markt nicht als produktiv und oder konsumtiv unterwegs ist, ist überflüssig und damit wird damit abgegrenzt. Wir sehen es in Deutschland zum Beispiel bei der Rentenpolitik. Wer nicht mehr produktiv ist, dem werden die Renten immer weiter gekürzt. Österreich ist dann noch deutlich weiter als Deutschland. In Deutschland ist, glaube ich, eines der Schlusslichter in Europa. Deutschland ist aber auch immer ein Musterschüler gewesen, gerade in Sachen Neoliberalismus. Ich sehe da schon gewisse Zusammenhänge, nämlich in der Tendenz auszugrenzen.
Das ist richtig, ja. Wenn man ein abstraktes Schema wie das Schema des Marktes hat, dann ist immer die Frage, wie wird das in einem politischen, in einen sozialen Diskurs übersetzt? Und hier habe ich sozusagen die Idee, es muss quasi, wenn wir die Behauptung haben, es gibt den Markt, muss es geben Sprecher des Marktes. Und wer sind die Sprecher des Marktes? Sprecher des Marktes sind marktfundamentale Ökonomen, Ökonominnen, es sind Berater, es sind sehr, sehr reiche Leute, es sind mächtige innerhalb der Wirtschaft. Und gleichzeitig oder eine Art von Übersetzung ist durch eine Leistungsideologie. Mhm. Die Reichen in der Wirtschaft haben sich angesichts des Marktes am besten behauptet. Jetzt sind sie qualifiziert, für den Markt, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert, zu sprechen. Und wenn ich das jetzt habe und wenn ich das in der Betonung habe, dann grenzt sich sozusagen die Nichtleistungsträger, den Begriff gibt es ja aus dem Diskurs aus. Das heißt, ihre Ansprüche werden als nicht legitim definiert. Mhm. dann kann, und das kann sich jetzt koppeln mit einer, mit einer rechtsradikalen Denkweise, wo ich die Sozialschmarotzer, die Leute, die zum Beispiel sexuell sich anders orientieren, die halt nicht integrierbar sind in eine Leistungsideologie, die auch nicht vielleicht nicht fähig sind, aufgrund ihrer psychischen Konstellation einen regelmäßigen Job machen zu können. Diese Ausgrenzung kann ich dann sozusagen das ist sozusagen der Abschaum der Menschheit, das sind genau diese Schicht der anderen, die wir verachten. Das kann sich dann mit der neoliberalen Verachtung der Nichtleistungsträger absolut koppeln und das Ganze geht hin und her und wird letztlich dann im politischen Diskurs ein einziger Brei, den man heute halt dann immer sozusagen neoliberal und marktradikal, also marktfundamental und rechtsradikal auseinanderlösen können.
Aber wenn das Neoliberalismus so eng an Rechtsaußendenken gekoppelt ist, wie kommt es denn dann, dass ausgerechnet Sozialdemokraten im Prinzip aller europäischen Länder, aber ganz besonders in Großbritannien und in Deutschland, sich nicht nur mit dem System angefreundet haben, sondern es geradezu als alternativlos propagieren und es aus eigenem Antrieb auch gar nicht mehr loswerden wollen?
Ich denke, vermutlich war das auf der Ebene der Denkgeschichte der Politik der größte Erfolg des Neoliberalismus, dass die Gruppen, dass die Sozialdemokraten, die ja immer sozusagen den Kapitalismus entweder abschaffen oder reformieren wollten, grundsätzlich reformiert waren, dass die im Augenblick ihres Triumphes, im Augenblick ihrer Durchsetzung, im Augenblick ihrer politischen Macht aufgehört haben, erstens Theorie zu produzieren, alternative Theorie zu produzieren und die mit der kritischen Sichtweise auf den Kapitalismus, auf seine strukturellen Mängel aufgehört haben. Und jetzt gibt es eine sogenannte neoliberale Wende, ist zu viel, aber eine eigene Synthese des traditionellen sozialdemokratischen Denkens mit einem neoliberalen Denken. Die Stichwörter sind hier Clinton, Blair und Schröder. Zum Beispiel der Gerechtigkeitsbegriff wird neu definiert. Und jetzt hat man in einer gewissen Weise eine Ruhe gefunden mit dem Neoliberalismus. Man hat schon immer noch eine Differenz. Man hat eine Differenz in Bezug, wie man auf den Staat reflektiert. Man hat eine Differenz vielleicht, wie man in Bezug auf Konjunktursteuerung reflektiert und so weiter. Aber man hat sozusagen eine großmögliche Annäherung gemacht. Und in Deutschland ist sozusagen die große Tragödie, die passiert ist, ist die Umgestaltung des Arbeitsmarktes, Stichwort ist Hartz IV, das ja eine sozialdemokratische Regierung gemacht hat und eine CDU-CSU-Regierung hätte das gar nicht machen können, weil da hätte es einen Aufstand der Gewerkschaften gegeben. Und indem das die Sozialdemokraten gemacht haben, sind sozusagen die Gewerkschaften ruhig gestellt worden. Es war die Idee, wenn das die eigenen Leute machen, dann kann das nicht so schlimm werden. Und die sozialen Verwerfungen, die man damit riskiert hat, dieser Niedriglohnsektor, der geschaffen worden ist, und auch wie zum Beispiel, das ist jetzt sozusagen eine andere Ebene, in welcher Weise sich das Steuersystem verändert hat, wie man diese Schere zwischen den Armen und den Reichen auf der Vermögensseite, dass die immer mehr aufgeht, dass wir hier sozusagen kein aktives Gegenprogramm mehr von sozialdemokratischer Position, das ist natürlich alles, trägt zu der Art von Gesellschaft bei, in der wir jetzt im Augenblick leben. Aber dass die Sozialdemokraten hier von diesem Denken angesteckt worden sind, dass sie eine spezifische Synthese geformt haben, das ist vermutlich der größte Triumph des Neoliberalismus. Die Gegner werden integriert.
Jetzt hätte ich dazu tausende Fragen. Jetzt gerade, wo es spannend wird, muss ich aber leider konstatieren, dass die Sendezeit sehr böse zu uns ist und ich bin sicher, die Stunde hat sich einfach mal komprimiert, aber es hilft nichts. Wir müssen uns von euch leider verabschieden, liebe HörerInnen. Aber sofern alles klappt, werden wir noch eine Sendung miteinander gestalten und zwar für nächstes Mal beginnenden Teil 5 der Senderei, in dem es dann um Auswege bzw. um Alternativen zum Neoliberalismus gehen soll. Hier in Bayern sagen wir, wird euch beinannt. Wie sagt man in Wien?
Ja, auf Wiedersehen. Ja, Baba, ich sage immer Baba, also ganz im Dialekt.
Also dann, Baba.